SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Es waren verstörende, erschütternde Bilder, nachdem Afghanistans Präsident Ghani vor einem Jahr vor den heranrückenden Taliban ins Ausland geflohen war. Da schien kein Halten mehr. Am Flughafen von Kabul drängten sich die Menschen, um irgendwie noch auf eine Maschine Richtung Westen zu kommen. Hektik, damals auch im deutschen Verteidigungsministerium.
Wir werden in einem robusten Einsatz so viele Menschen wie möglich aus Kabul, aus Afghanistan rausholen. Das ist der Auftrag der Bundeswehr.
Meinte die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Tatsächlich sind viele der sogenannten Ortskräfte, also der Menschen, die für die Bundeswehr oder für deutsche Behörden und Organisationen gearbeitet haben, nicht mehr aus Afghanistan herausgekommen. Als Kollaborateure verunglimpft, fühlen sie sich von den Taliban bedroht. Ihre Ausreise wird entgegen damaliger Versprechen behindert. Trotzdem hat die Bundesrepublik inzwischen fast 18.000 Ortskräfte von damals und ihre engsten Familien in Sicherheit bringen können. Einen von ihnen, der vor 6 Monaten nach Deutschland gekommen ist, hat mein Kollege Marc Kleber im Schwarzwald getroffen.
Ich treffe Ismat im Haus seiner Verwandten, die schon vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Eine Treppe führt zum Eingang. Unser Gespräch findet im Wohnzimmer statt, bei afghanischen Knabbereien und einem Glas Tee. In Deutschland fühle er sich zu 100% sicher, sagt Ismat. Ein seltenes Lächeln geht über sein Gesicht. Doch er möchte anonym bleiben, deshalb nur der Vorname. Ismat ist 40 Jahre alt, so erzählt er. Er trägt ein graues T-Shirt mit englischem Aufdruck. Sein dichtes, schwarzes Haar ist sorgfältig geschnitten, das kantige Gesicht rasiert. Zur Begrüßung nimmt er meine Hand bedächtig mit beiden Händen, bevor wir uns setzen, und er erzählt, wie es für ihn war, als ehemalige Ortskraft der Bundeswehr nach der Machtergreifung der Taliban.
Ich hatte große Angst um meine Familie und um mich. Für ehemalige Ortskräfte wie mich ist es dort sehr gefährlich. Wir hatten jeden Tag Angst und wir haben versucht, Afghanistan so schnell wie möglich zu verlassen.
Ismat hat in Mazar-i-Sharif für die Bundeswehr gearbeitet, als Reinigungskraft, 3 Jahre lang bis 2014. Das Jahr ist wichtig, denn wäre sein Vertrag vor 2013 ausgelaufen, dann hätte Ismat nach der geltenden Regelung keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland. Ein Punkt, den Hilfsorganisationen heftig kritisieren. Ismat schickte alle Papiere, die er hatte, per Mail an die Bundeswehr.
Einen Monat hat es gedauert, bis ich die Antwort bekam, dass ich mit meiner Familie nach Deutschland kommen kann. Dann fuhren wir nach Kabul. Dort bekamen wir von den Deutschen Unterstützung und eine Wohnung. Wir haben sie die ganze Zeit nicht verlassen, bis 2 Monate später die Nachricht kam, dass wir nach Pakistan ausreisen sollen.
In Pakistan erhielten seine Familie und er dann vorläufige Papiere für die Weiterreise nach Deutschland. Jetzt haben sie eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst 3 Jahre. Was er vermisse, frage ich Ismat. Er antwortet, seine Brüder, mit denen er einmal in der Woche telefoniere.
Ich habe 2 Brüder, die noch in Afghanistan leben. Ich weiß nicht, was aus ihnen wird. Ich mache mir Sorgen um sie. Und ich hoffe, dass sie eines Tages auch nach Deutschland kommen können.
Wenn die Taliban nicht mehr regierten und Frieden herrsche, könne er sich vorstellen, sein Heimatland eines Tages zu besuchen. Doch für seine Familie und ihn, so Ismat, liegt die Zukunft in Deutschland.
Ich will als erstes einen Kurs besuchen und Deutsch lernen. Und dann will ich mir Arbeit suchen, egal in welchem Beruf. Auch für meine 4 Kinder wünsche ich mir, dass sie die Sprache lernen, hier endlich wieder zur Schule gehen können und dann auch einen Beruf erlernen.
Er sei sehr froh, dass seine Kinder nun eine richtige Zukunft hätten, sagt Ismat. Und das wünscht er auch den ehemaligen Ortskräften, die noch in Afghanistan sind. Nach offiziellen Zahlen warten noch 6.000 Ortskräfte und deren Familienangehörige darauf, nach Deutschland kommen zu dürfen.
Bedroht und drangsaliert. Afghanen, die früher für die westliche Gemeinschaft gearbeitet haben und die das Land nicht mehr verlassen konnten, fürchten um ihr Leben und vor allem um das Leben ihrer Angehörigen. Einige dieser Ortskräfte sind inzwischen in Deutschland, andere haben es zumindest bis nach Pakistan geschafft, aber viele sind eben noch in Afghanistan. Über ihre Situation habe ich mit Lukas Wehner gesprochen. Er ist Regionalbeauftragter Schwarzwald im Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Und ich habe ihn gefragt, ob seine Organisation Kontakt zu diesen Menschen hat, die noch in Afghanistan sind.
Ja, wir haben Kontakt zu den Betroffenen. Aktuell haben wir ja die Verbindung zu einer vierstelligen niedrigen Zahl und hören auch dort immer wieder viele Probleme und versuchen, diese Personen intensiv zu betreuen.
Wie können Sie denn überhaupt die Verbindung halten über eine so lange Distanz hinweg?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich auch unsere Kanäle da nicht offenlegen wollen. Das hat auch einfach Sicherheitsgründe für die Ortskräfte. Wir bekommen immer mal wieder Meldungen über unsere Sozialarbeiter, die da hauptberuflich mittlerweile aktiv sind. Einer war selber früher Ortskraft und müssen aber auch gleichzeitig sagen, dass wir auch immer mal wieder Verbindungen verlieren zu Ortskräften, die vielleicht dann doch von den Taliban weggefangen wurden.
Und wie bedroht sind diese Menschen heute in Afghanistan? Also werden sie von den Taliban gezielt gesucht und verfolgt?
Ja, diese Ortskräfte und natürlich auch Menschenrechtsaktivisten werden gezielt gesucht. Wir hatten gerade letzte Woche den Fall, dass die Taliban in einem Ort in der Provinz Balk ganz gezielt auch nach Ortskräften gesucht haben. Das hören wir immer wieder auch von unseren Verbindungsleuten vor Ort. Und wir bekommen selber auch E-Mails mit Bedrohungsgeschichten, wo uns Bilder von ermordeten Familienangehörigen auch geschickt werden. Das belastet natürlich auch uns, aber das zeigt auch die Bedrohungslage dieser Menschen.
Nun haben die Ortskräfte ja ganz unterschiedlich für die zum Beispiel Bundesregierung gearbeitet. Sie waren nicht nur immer Übersetzerinnen und Übersetzer, sie waren Köche und Reinigungskräfte. Das heißt, die kommen grundsätzlich alle dann in den Fokus der Taliban?
Ja, das ist schon so, denn es wurden natürlich auch Listen geführt, die zum Teil auch in die Hände der Taliban gelangt sind. Und die Übersetzer, das war natürlich nur ein kleiner Teil. Wir hatten in den Lagern Lagerarbeiter, Reinigungskräfte, Wachen, Köche. Und auch diese müssen eine Drangsalierung der Taliban befürchten und erleben das ja auch.
Und stellt sich denn die Verfolgungssituation für Frauen anders dar?
Nein, gerade Frauen sind noch mal viel bedrohter als die männlichen Ortskräfte. Und deshalb werden wir jetzt auch zum Ende des Jahres eine Frauenbeauftragte bei uns im Netzwerk beschäftigen, um auch einfach auf diese Frauen noch mal mehr einzugehen, mehr zu beraten. Denn wir merken dann auch, wenn diese nach Deutschland kommen, sind sie oft auch mit den hiesigen Gegebenheiten viel überforderter und haben auch echt zu knabbern, auch mit ihren Vergangenheiten in Afghanistan, wo sie vielleicht auch zwangsverheiratet wurden.
Nun ist das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte ein Verein, also sie arbeiten ohne staatliche Unterstützung. Sie bemühen sich, Betroffene aus dem Land zu holen. Wie funktioniert das?
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also wir beraten zunächst mal Ortskräfte vor Ort, aber auch hier. Wir haben ein großes Patennetzwerk in der ganzen Republik. Über 800 Menschen helfen diesen Ortskräften hier vor Ort bei der Anmeldung in Behörden, bei der Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche und nochmal, also wir beraten auch mit unserem Team natürlich Ortskräfte vor Ort, die versuchen, aus Afghanistan rauszukommen, was nicht leicht ist, denn dafür braucht man einen Reisepass und der Reisepass muss von den Taliban genehmigt werden. Und da versuchen wir natürlich auch immer wieder, diese Ortskräfte zu beraten, wie sie dennoch rauskommen aus Afghanistan und vielleicht dann auch in das Ortskräfteverfahren der Bundesregierung aufgenommen werden können.
Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung ihrer Verpflichtung ausreichend nachkommt? Es wurde ja damals versprochen, die Ortskräfte, die das wollen und die erstmal nicht mitgenommen werden konnten, dann nach Deutschland nachzuholen.
Ja, positiv ist schon mal, dass die Bundesregierung uns zunächst jetzt mal hört. Wir sind im Gespräch mit der Menschenrechtsbeauftragten, mit der Wehrbeauftragten, auch mit der Bundesinnenministerin. Aber klar ist auch, dass das Ortskräfteverfahren reformiert werden muss, dass die Kernfamilie weitergefasst werden muss in diesem Ortskräfteverfahren, dass eben auch 18-jährige Töchter mit nach Deutschland kommen sollten und auch die Ortskräfte, die vor 2013 für unsere deutschen Behörden gearbeitet haben, dass diese genauso in das Ortskräfteverfahren aufgenommen werden, denn aktuell ist das nicht der Fall.
Zur Situation der afghanischen Ortskräfte war das Lukas Wehner. Er ist Regionalbeauftragter Schwarzwald im Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Morgen ist der 15. August, Mariä Himmelfahrt für Katholiken. Ein ganz besonderer Tag in Teilen Bayerns und im Saarland sogar Feiertag. Obwohl in der Bibel keine Rede von einer Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel ist, berichtet die Legende, das Grab Marias sei leer aufgefunden worden, es habe dafür nach Blumen und nach Kräutern geduftet. Daraus ist die Tradition des Würzwisches entstanden. Bei diesem Brauch werden Kräuterbüschel gebunden und anschließend in der Kirche geweiht. Das ist bis heute so, zum Beispiel bei den oberschwäbischen Franziskanerinnen im Kloster Reutte. Und da können sich die Ortsfrauen gleich in ihrem grandiosen Klostergarten bedienen, hat meine Kollegin Thea Tomicek beobachtet, die sich dort mit Schwester Birgit getroffen hat.
Der Klostergarten dehnt sich über eine Fläche von mehreren Fußballfeldern aus. Es gibt einen Bereich der Stille, der Nutzpflanzen, einen Kräutergarten. Hier blüht gerade die Ringelblume orangefarben. Dort duftet es nach Pfefferminze. Und mittendrin pflückt Schwester Birgit die gelben Blüten der Königskerze.
Also wenn ich die jetzt anfasse, zwischen meine Finger zerreibe, dann hat die schleimstoffhaltige Substanz. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich bin Bienenallergikerin und die suche ja den Nektar in der Königskerze.
Ja, hier summt und brummt.
Ja, muss man sehr aufmerksam die Pflanze ernten.
Sie schneidet einen Teil der Königskerze ab. Es wird später die Mitte eines Kräuterbüschels, um die herum sie verschiedene Pflanzen arrangiert. Salbei zum Beispiel, dessen tannengrüne dicke Blätter holt die Franziskanerin im nächsten Beet.
Salbei, wenn ich den nur mit dem Finger anfasse, spüre ich schon, dass da ganz viel ätherische Öle mit drin sind. Wenn ich Halsschmerzen habe, dann kann zum Beispiel ein Blatt in den Mund nehmen, kauen. Dann ist es am Anfang schon ein bisschen Überwindung, weil es schon herb ist. Aber durch die ätherische Öle hat sie eine entzündungshemmende Funktion.
Und heilsam sind alle verwendeten Kräuter.
Oregano, Beifuß, Goldrute für alle Krankheiten. Also Blase, Niere, Magen-Darm, Leber-Galle, da ist ja die Schafgarbe ganz wichtig. Johanniskraut für Nervensachen. Ja, da habe ich einfach die Fülle.
Eigentlich sind es traditionell nur 7 Kräuter oder 3x7. Die 7 ist eine heilige Zahl. Aber das nimmt Schwester Birgit nicht so streng. Von Zahlenmystik hält sie nicht viel. Aber sie glaubt fest an die Wirkung der Kräuterbüschel. Diese werden an Maria Himmelfahrt dann geweiht.
Ist eben die Tradition, dass man den dann im Haus aufhängt. Bei uns daheim war da, wo das Kreuz war. Und ich weiß noch als Kind, ja, man hat Sicherheit bekommen, hat sich aufgehoben gefühlt in Gottes Hand, wenn man was Gesegnetes im Haus hat.
So sind die Kräuter nicht nur eine Art Apotheke Gottes, sondern gleichzeitig auch sichtbares Zeichen der Spiritualität. Für Gerhard Marquardt, Diakon in Oberschwaben, ist Maria Himmelfahrt ein sehr sympathisches Fest. Durch den sinnlichen Bezug zur Natur sieht er die ganze Schöpfung mit einbezogen.
Alles, was wir um uns herum haben, Natur, ist Schöpfung. Wir sind nicht losgelöst von der Schöpfung. Und was gibt Schöneres, als wirklich jetzt momentan rauszugehen, die Blumen blühen zu sehen, die Kräuter zu riechen und sich da wirklich auch wohl zu fühlen, aufgehoben zu fühlen. Das Fest ist mittendrin und wir dürfen das Fest voll Freude dann auch feiern.
Das machen Schwester Birgit und die Ordensfrauen in Reutte ganz bestimmt. Mit Kräuterbüscheln aus dem klostereigenen Paradiesgarten.
Der Würzwisch, guter alter Brauch, morgen an Maria Himmelfahrt. Die geweihten Kräutersträuße, die wurden früher sogar den Tieren und das Futter gemischt. Sie gelten ja als heilkräftig und das Vieh sollte einfach gesund bleiben. Mal richtig eintauchen in die Lebensgeschichten anderer Menschen, sich in andere Zeiten oder Regionen dieser Welt beamen, abtauchen. Ein gutes Buch macht's möglich. Und über die Ferienzeit, da haben wir auch mal wirklich Zeit dafür. Allerdings, es ist nicht so ganz einfach, geht man in den Buchladen, da sieht man Haufen von Büchern. Welchen Titel soll man nun mitnehmen? Wir haben daher einige Empfehlungen in der Redaktion für Sie herausgesucht und meine Kollegin Nela Fichtner hat sich für Eva Schlegel von Francesca Melandri entschieden. Die italienische Autorin hat 15 Jahre in Südtirol gelebt, da fahren ja auch ganz viele Leute hin, so im Urlaub, und dort spielt die Geschichte. Eva schläft, das ist natürlich nicht gerade so ein Titel, der nach Abenteuer klingt, sage ich jetzt mal.
Aber er führt ein bisschen in die Irre, denn tatsächlich ist die Geschichte wirklich aufregend. Eva schläft ist so ein Schlüsselsatz von Gerda, das ist eine alleinerziehende Südtirolerin Ende der 1960er Jahre. Und die sagt diesen Satz zum Postboten, der nämlich ihrer kleinen Tochter Eva ein Paket ihres Stiefvaters Vito bringen will. Und indem sie diese Annahme des Pakets verweigert, lässt Gerda Vitos Kontaktversuch ins Leere laufen, um die Trennung endgültig zu machen. Die Beziehung zwischen ihr, der Südtirolerin, und dem kalabresischen Vito war letztendlich an politischen Spannungen gescheitert. Denn in den 1960er Jahren verübten ja Südtiroler Widerstandsgruppen Bombenanschläge, um vom italienischen Staat unabhängig zu werden, weil der ja ihre Deutschsprachigkeit und ihre Kultur unterdrückt hatte. Und deshalb wollte Vitos Familie die beiden auseinanderbringen.
Also man merkt, hinter dem Titel steckt jede Menge politischer Sprengstoff. Und wie ist es? Hatten Sie jetzt Erfolg damit?
Ja, sie haben die beiden schon auseinandergebracht, wobei auch Gerda ihren Teil dazu beigetragen hat. Sie hat nämlich Vito immer wieder abblitzen lassen und ihrer Tochter Eva erzählt, Vito habe sich nicht mehr für sie interessiert. Aber ungefähr 35 Jahre später, als Eva dann als vielbeschäftigte Eventmanagerin um die Welt chattet, da bekommt sie plötzlich einen Anruf von dem inzwischen natürlich sehr alt gewordenen Vito. Der hat inzwischen Krebs und möchte sich von ihr verabschieden. Und da reist sie ganz schnell nach Kalabrien, lässt alles stehen und liegen und bekommt dort den Inhalt des damaligen Päckchens ausgehändigt. Eine alte Kassette, auf der Vito ihr kurz nach der Trennung von Gerda sagt, dass er sie immer sehen und immer für sie sorgen will.
Das ist natürlich heftig. In dem Moment ist es zu spät, viel zu spät, um nun auch wieder ein Verhältnis zu knüpfen, überhaupt eine Beziehung und ein gutes Verhältnis zu entwickeln. Ist die Geschichte dann nicht doch etwas deprimierend, würde ich mal sagen?
Komischerweise nicht, denn Eva hat jetzt mit dem vermeintlich treulosen Stiefvater endlich die Gelegenheit, Frieden zu schließen. Das tut sie auch. Und sie erfährt dabei auch einiges Positives über die Motive ihrer auch inzwischen alt gewordenen Mutter, die sie jetzt auch besser verstehen kann. Und entlang ihrer Reise von Südtirol nach Süditalien und wieder zurück geht sie nochmal die ganze Familiengeschichte durch, die wir dann auch miterleben. Zum Beispiel das Schicksal ihres Bruders, der sich dem Südtiroler Widerstand angeschlossen hat, oder auch das Schicksal ihres Großvaters, der sich im faschistischen Italien, wie auch andere Südtiroler, Hitler angeschlossen hat und nach dem Krieg dann dafür büßen musste. Und man entdeckt in Evas Rückblick auch, dass ihre Mutter Gerda, die sich als alleinerziehende Küchenhilfe in großen Meraner Hotels durchgeschlagen hat, doch ein ganz schön selbstbestimmtes Leben geführt hat für diese Zeit. Also ist eine ganz beeindruckende Persönlichkeit.
Also eine spannende Geschichte, die in diesem Buch steckt und hinter diesem Titel. Sollte ich es deswegen lesen oder was macht diesen Roman zu einer besonderen Empfehlung?
Also für mich sind es verschiedene Ebenen. Zum einen ist es super geschrieben. Die Francesca Melandri, die beschreibt ihre Szenen so bildreich und einfühlsam und lebendig, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mittendrin zu stecken. Und sie hat auch ein gutes Händchen, Charaktere rauszuarbeiten. Also die einzelnen Figuren, die sind sehr überzeugend. Die werden mit all ihren sympathischen und unsympathischen Seiten geschildert, also sehr echt. Und ich finde auch toll, wie sie in diese doch eigentlich recht leicht und flüssig lesbare Familiengeschichte, historische Tatsachen so einpflicht, dass man so ganz nebenbei erfährt, was da eigentlich historisch los war. Und man lernt ganz mühelos einiges über die Geschichte Südtirols, was natürlich besonders schön ist, wenn man vorhat, dort in Urlaub hinzufahren.
Genau, unser Sommerlesetipp von Nela Fichtner, der Roman der italienischen Autorin Francesca Melandri, Eva schläft. Es ist eine geniale Einrichtung. Die evangelischen Waldheime in Württemberg. Ein Angebot für Stadtkinder, die mit jeder Menge Spiel, Bewegung und Spaß ihre Ferien daheim verbringen können. Ein Bus holt die Kinder vormittags ab und bringt sie nachmittags zurück. Und für berufstätige Eltern, die sich nicht die ganzen 6 Schulferienwochen frei nehmen können, natürlich auch ein tolles Angebot und eine Entlastung. Und in diesem Sommer sind auch einige ukrainische Kinder dabei. Utku Pasakaya hat sie im Waldheim Stuttgart-Möhringen besucht.
Seid ihr bereit?
Ja!
Okay! Na?
Mittags singen die fast 300 Kinder im Ferienwaldheim Möhringen. Die 9-jährige Ina singt an manchen Stellen schon mit. An diesem Tag haben ihr auch die vielen Spiele mit den Ländermottos gefallen. Ganz besonders viel Spaß hat dem kleinen Mädchen die Spielstation mit dem Motto Wilder Westen gemacht. Dabei saß Ina auf einer Seilrutsche und musste im Rutschen einen Ring über eine Getränkekiste werfen. Ganz so wie ein Cowgirl ein Lasso über ein Rind wirft. Dosenwerfen spielen die Kinder an der Spielstation Ägypten. Die Dosen stellen Krokodile dar und die Kinder müssen die ägyptische Königin Kleopatra vor den Krokodilen beschützen. Unter den rund 100 Ehrenamtlichen im Ferienwaldheim sind 2 ganz besondere Gruppenleiter, Oleg und Maria. Ihre Russisch- und Ukrainischkenntnisse sind Gold wert, denn die ukrainischen Kinder sprechen zumeist noch kein Deutsch. Sie sind froh, dass sie die 16-jährige Maria als Ansprechpartnerin haben.
Jetzt in der zweiten Woche vor allem merke ich, dass die nicht mehr so arg angewiesen sind. Und die wissen auch jetzt die Tagesabläufe, wie es funktioniert. Und ich habe jetzt auch schon von vielen eine Rückmeldung bekommen, dass es denen ganz viel Spaß macht.
Immer wieder kommt eines der ukrainischen Kinder zu Maria oder zu Oleg, um etwas zu fragen. Der 17-jährige Gymnasiast Oleg.
Sie haben Lust, auf jeden Fall mitzumachen. Vielleicht muss man nur manchmal etwas sensibler mit ihnen umgehen, um eben irgendwelche Erinnerungen bei denen nicht zu triggern. Was mir bei denen ein bisschen aufgefallen ist, dass sie etwas disziplinierter sind. Wenn ich sage, dass es ruhig sein soll, dann ist es auch dann ruhig. Bei meiner Gruppe ist es nicht immer so.
Ob Kinder aus Syrien oder aus der Ukraine, das Ferienwaldheim bietet allen die Chance, unser gesellschaftliches Leben, unseren Umgang miteinander und unsere Sprache auf ganz spielerische Weise kennenzulernen. Maria leitet eine der 19 Kindergruppen.
Was ich ganz witzig finde oder auch ganz schön finde, die versuchen sich gegenseitig bei uns in der Gruppe die Zahlen beizubringen oder Farben oder sowas wie, ja, wie heißt du denn oder ich heiße, also so Kleinigkeiten oder kannst mir mal bitte das Wasser reichen.
Die Leiterin des Ferienwaldheims Möhringen, Ulrike Brandt, möchte den Kindern schöne Erinnerungen mitgeben. Sie nennt es einen Speicherschatz, der ihnen auch zukünftig Kraft gibt.
Ich glaube, das gelingt uns auch. Also ich habe zumindest jetzt den Eindruck gewonnen, dass die allermeisten Kinder, die hier aus der Ukraine sind, auch sehr gerne hierher kommen.
Auch Ina hat im Waldheim Freundschaften geschlossen. Am Freitag ging für sie und die anderen Kinder nach 14 Tagen das Ferienwaldheim zu Ende. Oleg fragt sie, ob sie nächstes Jahr wiederkommen möchte.
Ja.
Ja, das war ein ziemlich entschiedenes Ja, würde ich sagen. Sommerspaß im Ferienwaldheim. Die Kinder aus der Ukraine haben offensichtlich sehr schnell Anschluss und Freude gefunden. Ja, so etwas geht manchmal ganz schnell. Die erste große Liebe, alles rosarot und schon geht ein Oben-ohne-Foto an den Freund. Das Problem ist, leider bleibt es oft nicht dort. Ist die Freundschaft mal am Ende, wandert das Foto gern durch andere Hände oder der blanke Busen prangt auf einmal auf Instagram. Keine wirklich schöne Vorstellung und das muss man doch irgendwie verhindern können, dachte sich ein japanischer Kommissar, weil er eben erfahren hat, wie viel Schindluder mit solchen Nacktfotos getrieben wird. Und so ist jetzt eine App entstanden, die allzu anzügliche Fotos und Videos löschen kann. Wie das Ganze funktioniert, weiß Katrin Erdmann.
So ganz lassen sich trotz Mund- und Nasenschutz die dunklen Augenringe von Hironobu Suzuki nicht verstecken. Der Kommissar der Präfekturpolizei Aichi scheint ein Arbeitstier zu sein. Und er will etwas bewegen. Die Idee für eine App, die Nacktfotos und Videos löscht, stammt von ihm. Ich war als Polizist sehr lange mit allen möglichen Delikten rund um Jugendliche beschäftigt. Und da habe ich gesehen, wie schnell sich nackte und obszöne Bilder im Internet verbreiten. Ganz besonders schlimm ist die Kinderprostitution, die über die sozialen Medien zustande kommt. Das sei so einfach. Und wenn Kinder denken, oh, ich brauche ein bisschen Geld, dann kommen sie da sehr leicht auf die Idee, ihren Körper zu verkaufen. Das gehe so schnell, hat der Kommissar beobachtet. Hinzu komme die mangelnde Aufklärung an Japans Schulen. So sei Kindern und Jugendlichen oft nicht klar, wo die Grenze zwischen erlaubt und verboten verläuft und welches Leid und welche Scham das Weiterleiten solcher Bilder für die Opfer bedeuten. Er wandte sich an Naoto Tomita. Der 25-Jährige hat in Estland E-Government studiert, vergangenes Jahr in Tokio das Start-up Smartbox gegründet und die App entwickelt. Wir wollen verhindern, dass Kinder weder zu Opfern noch zu Tätern werden. Wir können zwar nicht verhindern, dass sich Kinder selbst nackt fotografieren, aber wir können verhindern, dass sie diese Fotos speichern und weiterleiten. Wenn das passiert, löscht die App die Bilder just in dem Moment. Eine der großen Herausforderungen, den schmalen Grat zwischen einem Foto oder Video zu finden, das weitergeleitet werden dürfte und einem, das Schaden anrichten könnte. Der Ingenieur zeigt ein Beispielfoto. Eine nackte Frau sitzt mit angewinkelten Beinen seitlich zum Betrachter. Die Brust liegt auf den Schenkeln. Ein erotisches, kein obszönes Bild. Sein Laptop analysiert das Foto. Bei ihr würde 0,5 angezeigt werden. Auf einer Skala von 0 bis 1. Mit diesem Mittelwert würden die Eltern des Kindes eine Nachricht erhalten und könnten dann gegebenenfalls das Bild entfernen. Grundsätzlich tabu sind jegliche Fotos von Geschlechtsteilen. Sie würden sofort vom Smartphone gelöscht, sagt Tomita. Das Besondere an der App, niemand außer dem Kind oder Jugendlichen würde die Fotos sehen.
This application can run without internet.
Diese Anwendung funktioniert auch ohne Internet mit künstlicher Intelligenz und die Daten werden lokal auf dem Handy gespeichert und dann auch lokal gelöscht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir schützen also die Privatsphäre eines jeden. Bleibt nur noch die Frage, wie Eltern und Kinder dazu gebracht werden sollen, die kostenlose App zu installieren. Gedacht ist bisher an eine Art Belohnungssystem. Wer sie herunterlädt, bekommt in Geschäften Rabatt oder kann Punkte sammeln. Erste Umfragen unter Eltern seien auf positive Resonanz gestoßen, sagt der Ingenieur.
Eine App, die Selfies mit Nacktdarstellungen löschen kann. Bis Jahresende soll sie auf den Markt kommen und es gibt bereits Anfragen aus den USA und aus Großbritannien. Letztes Jahr, da sorgte eine Untersuchung für große Aufregung. Es ging um sexuelle Gewalt gegen Kinder. Diesmal nicht in der katholischen Kirche, sondern in SOS-Kinderdörfern. Und zwar weltweit. Eine Studie soll dann noch in diesem Jahr Aufklärung in dieses dunkle Kapitel bringen. Wie es bislang aussieht, sind insgesamt 50 von mehr als 3000 Einrichtungen betroffen. Das sind natürlich immer noch 50 zu viel. Doch das heißt zugleich, es gibt einen Großteil, da läuft es anscheinend ganz gut. Beispiel Kaiserslautern. Dort gibt es ganz verschiedene Wohnkonzepte für Kinder und Jugendliche schon von Anfang an. Vor 50 Jahren wurde das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern gegründet. Das wird gefeiert, auch mit Ehemaligen wie Tolke Jedego, der mit 12 Jahren ins SOS-Kinderdorf gekommen ist. Und seit dieser Zeit hält der inzwischen 47-Jährige Kontakt mit seiner alten Heimat.
Hallo, Tolde. Hey,
Servus.
Und?
Ja, hast du lange her, ne?
Carsten Miesamer begrüßt seinen ehemaligen Schützling Tolde Jedego in der Laube des SOS-Kinderdorfs. In dem hübschen Haus in Kaiserslautern hat Tolde Jedego einen Teil seiner Jugend verbracht. Carsten Miesamer war einer seiner Betreuer und spielt bis heute eine wichtige Rolle in seinem Leben.
Der Miesamer ist immer noch für mich Ersatzeltern. Ja, ich habe keine richtigen Eltern, es war für mich jeder Betreuer eigentlich. Ne? Nur halt, dass ich mit Miesamer mehr Kontakt hatte als mit den anderen Betreuern. Und auch durch Fußball verbinden uns auch noch mehr.
Denn Carsten Miesamer begeistert Tolde Jedego für den Fußball und wird sein Trainer beim TuS Hoheneken. Zwar spielt er heute nicht mehr, aber ein echter Fußballfan ist er noch immer. Schon damals hat Carsten Miesamer auf dem Fußballplatz eine ganz wichtige Eigenschaft bei dem jungen Tolde festgestellt.
Ja, ich komme ja aus dem Fußball und sage immer so, wie jemand Fußball spielt, so ist er so ein bisschen so der Charakter in sonstigen Lebenslagen. Und er war einfach Kämpfer, Beißer, bestimmt in Lebenslagen, die nicht ganz so einfach zu bewältigen waren, hat er immer diesen Kampfgeist und diesen Biss gehabt.
Durchbeißen. Das ist es, was Tolde Jedego recht früh lernen musste. Als er 1976 auf die Welt kommt, herrscht in seinem Heimatland Eritrea Bürgerkrieg. Mit circa 6 Jahren flüchtet er mit seiner Oma in den Sudan. Sie ist diejenige, die den Kontakt zu Verwandten aus Kaiserslautern herstellt. Mit 12 kommt er mit deren Hilfe nach Deutschland. Das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern wird seine neue Heimat.
Was wäre oder wo wäre ich es gewesen, wenn ich es in Eritrea wäre? Das kann ich jetzt schlecht sagen, aber ich weiß eins, ich bin da, wo ich immer sein wollte. Ich weiß, wie das ist, wenn man ohne Vater, ohne Mutter wachsen muss. Heißt, seit ich hier bin, habe ich viel erreicht, indem ich eigene Familie gegründet habe. Und vor allem auch, ob es jetzt jobtechnisch oder wie auch immer, dass mir richtig gut geht, dass ich mir keinen Gedanken machen muss.
Mit 17 hat Tolde Jedego seine eigene Wohnung, die mittlere Reife in der Tasche und macht eine Ausbildung zum Radiotechniker. Jetzt ist er 47 Jahre alt und Wareneingangsleiter einer großen Supermarktkette. Carsten Miesamer ist froh, einer seiner Wegbegleiter zu sein.
Wie bei allen Menschen, die wir hier mal betreut haben, ist es so, dass man sich freut, an dem Leben teilhaben zu dürfen, um zu sehen, was für Wege geht jemand. Und in einem selbst ist das ganz einfach ein schöner Moment, wenn man die Leute sieht und auch dann unter Umständen nach dem Alter fragt und dann feststellt, wie die Zeit auch mit einem selbst umgegangen ist in der Zeit.